Charaktertypen. Der Ordnungstyp perfekt muss es sein. Mit diesem Thema beschäftigen wir uns in der kommenden Stunde hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Und dazu darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Anjuta Engert. Und ich freue mich, dass wir heute zu Gast haben Christa Mewes, die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Buchautorin mit über 120 Titeln. Mit vielen Fragen auch gegen den Zeitgeist hat sie immer wieder sich Gehör verschafft, zwei Vereine gegründet, zum einen den Verein Verantwortung für die Familie und das Elternkolleg Christa Mewes, eine fortbildende Elternschule. Und ich freue mich, dass ich Sie hier begrüßen darf aus Uelzen. Grüß Gott, Frau Mewes.
Guten Morgen, Frau Engert.
Ja, schön. Ich bin gespannt auf das, was uns heute was wir heute besprechen oder was uns vielleicht auch heute so über den Weg läuft, wenn es darum geht, um perfekte Menschen, die es nicht immer einfach haben mit sich selbst und die Umgebung mit ihnen auch nicht. Ja, wie sieht es aus mit Charaktertypen? Der Wunsch, sich selbst immer besser kennenzulernen und auch zu verstehen, dieser Wunsch begleitet Menschen ja oft ihr ganzes Leben hindurch. Die Frage nach dem, wer bin ich eigentlich? Was habe ich für Eigenschaften? Wo liegen meine Stärken? Wo liegen meine Schwächen? Oder warum ticke ich in bestimmten Situationen eigentlich immer gleich? Das sind Fragen, die mit dem Ende der Pubertät längst nicht abgeschlossen sind. Mit der Partnersuche oder mit der Familiengründung, dem Kinderkriegen, tauchen diese Fragen auch mit neuer Brisanz wieder auf. Und spätestens in der Lebensmitte kann die Frage nach der eigenen Identität mit einer drängenden Dynamik noch einmal ganz neu für Unruhe sorgen. Vielleicht sind bestimmte Persönlichkeitseigenschaften in der Gründungsphase von Beruf und Familie besonders stark hervorgetreten, andere dafür aber nicht zur Entfaltung gekommen. Das lässt sich nur beheben, wenn ich mir meinen Charakter bewusst mache und dann versuche, unter entwickelte Seiten in mir wieder mehr zu beleben, mehr zur Geltung kommen zu lassen. Dabei ist es interessant, nämlich Teresa von Avila, die große christliche Mystikerin, schreibt in einem ihrer Bücher Die innere Burg, nicht wenig Elend und Verwirrung kommen daher, dass wir durch eigene Schuld uns selber nicht verstehen und nicht wissen, wer wir sind. Und an anderer Stelle, da hebt Teresa von Avila auch nochmal das Bewusstsein von der eigenen Seele hervor, dass wir überhaupt eine Seele haben, dessen sind wir uns auch immer nicht bewusst. Und ich zitiere noch einmal, aber welche Güter diese Seele in sich bergen mag, wer in ihr wohnt und welch großen Wert sie hat, das bedenken wir selten. Und darum ist man so wenig darauf bedacht, ihre Schönheit mit aller Sorgfalt zu bewahren. Soweit das Zitat von Teresa von Avila. Und das, denke ich, ist auch so ein bisschen ein Auftrag, die Schönheit der eigenen Seele zu bewahren, sie überhaupt zu kennen. Das soll uns heute auch ein bisschen ein Ansporn sein, wenn wir über Charaktertypen sprechen. Und ein ausgeglichener Charakter, der hat ja nach der Typenlehre, auf die Sie sich beziehen, Frau Mewes, alle vier Grundausrichtungen in ein Gleichgewicht gebracht. Bevor wir jetzt gleich starten mit dem Ordnungstyp, Frau Mewes, nennen Sie uns doch ganz kurz so ein paar Schlaglichter von den vier Typen, die dann eigentlich auch ein Ganzes bilden sollen in einem ausgewogenen Charaktertypen.
Ja, wenn man das in einem Schlagwort sagen soll, dann muss man sagen, eben ist es im Wort schon enthalten. Der Hingabetyp hat eine große Neigung, sich an die anderen zu verschwenden. Der Einsiedlertyp ist darauf bedacht, ja, sich abzuschotten für Ehe. Der Selbstbehauptungstrieb möchte sich durchsetzen in dieser Welt. Und der Darstellungstyp ist sehr bedürftig nach Anerkennung. Das würde ich sagen, sind in vier Schlagworten diese vier Benennungen von Charaktertypen, die ich in dieser Nominierung selbst entwickelt habe.
Sie haben sie so benannt. Zwei haben wir in Sendungen schon behandelt und ein dritter steht heute an, ein vierter steht noch aus. Ordnungstyp, Sie beschreiben das auch als Selbstbehauptungstyp. Ich denke, wir steigen jetzt einfach ein und sind gespannt auf das, was Sie uns ja in einem Päckchen zusammengeschnürt haben und was da alles herausquillt und was dann noch an Fragen einfach auch übrig bleibt oder sich ergibt für den einen oder anderen. Frau Mewes.
Ja, danke schön. Wir haben eben in dieser Sendereihe über die Charaktertypen im Frühjahr zwei sehr häufig vorkommende Charaktere gekennzeichnet. Den Hingabetyp und den Einsiedlertyp. In den nächsten beiden Sendungen soll es dann um zwei weitere Charaktertypen gehen. Eben den Selbstbehauptungstrieb heute und dann im November den Darstellungstyp. Die Klassifizierung nach Typen ist keine Erfindung von mir. In den Hochkulturen ist immer schon das Verhalten von Menschen beobachtet worden. Und nicht selten hat dann die Feststellung, dass es Gruppen von Menschen gibt, bei denen bestimmte Eigenschaften dominieren, zur Ausbildung von Typenlehren geführt, wie zum Beispiel bei dem griechischen Philosophen Galen. Meine Typenlehre ist aus der neoanalytischen Schule hervorgegangen. Diese stellte erstmalig einen Zusammenhang mit ihren Ausformungsweisen her. Die typischen Färbungen entstanden nämlich dadurch, dass im Entfaltungsprozess des Kindes während der Konstituierungsphase des Gehirns leichte Einschränkungen in der Befriedigung der vier wichtigsten Naturtriebe entstanden waren. Beim Hingabetyp ist das ein Defizit im Nahrungsbereich. Beim Einsiedlertyp ein Defizit im Bindungstrieb und beim Ordnungstyp ein Defizit im Selbstbehauptungsbereich. Beim Darstellungstyp dann in den Ausformungen des Geschlechtstriebes. Um die Ausformung des Ordnungstypes soll es also jetzt in dieser Sendung gehen. Hier sagt bereits der Name einiges. Der Ordnungstyp ist durch ein Streben nach Korrektheit gekennzeichnet. Er ist meistens sehr sparsam. Er hat ein Bedürfnis, seine Aufgabe möglichst vollkommen zu erledigen. Und er besitzt von daher durch seinen durchhaltenden Fleiß bedingt auf seinem Hauptarbeitsgebiet eine erhebliche Kompetenz. Dadurch entwickelt er meist ein starkes Bedürfnis, Recht zu haben und Recht zu behalten. Oft versucht er, sich geradezu mit einer gewissen Halsstarrigkeit durchzusetzen. Nicht selten ist er durch Pedanterie und manchmal auch durch Geiz gekennzeichnet. Der Ordnungstyp ist prinzipientreu, gewissenhaft, gründlich, stetig und vor allem beherrscht. Dauerhaftigkeit, Pflege des Altbewährten sind ihm wichtig. Bei Geselligkeiten hat er eine Präferenz für Gesprächskontakte eher mit Gruppierungen vom gleichen Geschlecht. Meist ist er dann eher schweigsam als gesprächig. Er missachtet überflüssige Worte. Er wägt seine Worte ab und versucht, nicht mehr zu sagen, als ihm wesentlich erscheint. Meist legt der Ordnungstyp den allergrößten Wert auf Untadeligkeit. Untadeligkeit besonders auch in seinem Outfit, wie seines Hausrates, wenn er weiblich ist, besonders auch seines Hausstandes, ebenso wie seinen beruflichen Belangen. Er ist pünktlich und gewissenhaft. In stärkeren Ausprägungen neigt der Ordnungstyp zur Sammelwut und tut sich dann schwer, einmal Erworbenes auszusortieren. Hinauszögern von Entscheidungen, misstrauische Zweifeln und Aufschieben beginnen dann in diesem Vorgang, der dann im Begriff ist, pathologisch zu werden, zu dominieren. Erstaunlicherweise kann bei Übersteigerungen dieser Diszipliniertheit mit der stetigen Bemühung um Vollkommenheit die Selbstbeherrschung aber erstaunlicher und erschreckenderweise mit explosionsartigen Jähzornsanfällen zusammenbrechen. Zumal, wenn ihm vorher ein Freiraum von Machtausübung zur Verfügung stand. In solchen Fällen hat das Übermaß an selbstverursachter Korrektheit eine innerseelische Spannung hervorgerufen. In seiner Dynamik sehr ähnlich wie bei der Natur draußen, das sich zusammenbrauen eines Gewitters, bei unterschiedlichen Wärmeverhältnissen in der Luft. Die Natur erzwingt doch dann eine ausgleichende Entladung, die für die Umwelt aber häufig unangenehm bis erschreckend, ja sogar vernichtend sein kann. Dass es sich auch beim Menschen dann um eine vorher zu weit gesteigerte innere Spannung und deren unbezwingbaren Durchbruch handelt, gerät in unserer Welt aber selten ins Bewusstsein. Bei den Betroffenen ebenso wenig wie bei den auf diese Weise meist attackierten Menschen in der Umwelt. Diese Ausbrüche pflegt der Ordnungstyp infolgedessen danach so weit zu verdrängen, dass er sich häufig sogar als ungeschehen betrachtet, vor sich selbst diese Geschehen verleugnet. Er kann sie nicht selbst akzeptieren und deswegen nicht annehmen. Auf solcher Vorgeschichte kann aber auch als unbewusster Kompensationsversuch sogar eine sadistische Neigung erwachsen. Quälsucht im wahrsten Sinne dieses Wortes setzt aber dann einen erheblich psychisch kranken Ordnungstyp voraus. Der Ordnungstyp hat aber überhaupt ein Bedürfnis nach Machtausübung. Das gehört zu seinem Charakteristikum. Gleich, ob er männlich oder weiblich ist. Deswegen gibt es unter Menschen diesen Typs nicht selten Personen, die ihre Autorität missbrauchen. Seine Pedanterie, seine Verlässlichkeit und die dadurch entwickelte Kompetenz kann dann auch als Mittel zur Machtanmaßung missbraucht werden, ohne dass er selbst seine Unterdrückungstendenz gegen die Menschen in seinem Umfeld im Bewusstsein hat. Der Ordnungsmensch trägt gewissermaßen einen hochgeschlossenen Kragen, hat auch eine Neigung zur Prüderie, zu übertriebener Schamhaftigkeit und zu einer Unfähigkeit, das Leben zu genießen, auch einmal locker zu lassen. Sauberkeitszwänge und Putzsucht können bei manchen Personen dieses Typs schließlich zu einer Zwangsstörung mit qualvollen Wiederholungszwängen abdriften. Zum zwanghaften Säubern, zum zwanghaften Abschließen und Nachschließen, zum zwanghaften Händewaschen. Wiederholungszwänge dieser Art sind dann suchtartig und sehr bedrängend. Ordnungstyp kommen häufiger bei Männern vor. Frauen vom Ordnungstyp sind dann in ihrer persönlichen Haushaltsführung oft durch große Perfektion, aber manchmal auch eben durch erhebliche Skrupelhaftigkeit ausgezeichnet. Übergewissenhaftigkeit und sich daraus entwickelnde Entscheidungsnöte können bei solchen Personen dann auch für sie selbst quälend werden. Bei langanhaltendem Lebensstil dieser Art tritt dann eine allmählich verknöchernde Erstarrung ein. Frauen mit diesen Charakteristika sind aber nicht weniger machtanfällige als davon betroffene Männer. Sie können mit ähnlich ehrgeizigen, zielsicheren Konsequenzen auch ihre Karriere anstreben. Entweder als Karrierefrau oder auch als häufig verkannte häusliche Herrschaft über den Clan. Bei der Möglichkeit zu herrschen, kann die Frau dann eine hartnäckige Unterdrückung der Angehörigen vollbringen, die zu viel Streiterei und Leid der Betroffenen, sehr oft, meist dann von Schwiegertöchtern herbeigeführt werden. In Bezug auf den Beruf werden Positionen in Leitungsfunktionen bevorzugt. Der Bürochef, der Offizier, der Minister. Das ausgeprägte Bedürfnis nach Besitz bewirkt auch eine häufigere Zahl von Ordnungstypen unter den Börsianern und eine Begabung zum Bankwesen oder auch in der Jurisprudenz, in der Gerichtbarkeit. Auch der Lehrerberuf, meist dann mit dem ehrgeizigen Ziel, zum Direktor zu avancieren, ist häufig mit Ordnungstypen besetzt. Als Pater Familias in einer Großfamilie kann seine autoritäre Begabung, verbunden mit der dunklen Stimme, verbunden auch mit Liebe, ein ordnendes, disziplinierendes Gefälle hervorrufen. Aber auch im familiären Bereich besteht hier die Gefahr, diese Position herrschsüchtig dann zu missbrauchen. Da der Ordnungstyp auf Sicherheit aus ist, geht er bei der Auswahl seiner Ehefrau eher verstandesmäßig rational vor. Er bevorzugt dabei den gleichen Typ. Aber wenn der Ordnungstyp in einer starken Ausprägung vorhanden ist, kann auch sein Gegentyp, ein lebendiger, ein weniger durchorganisierter Darstellungstyp zum Beispiel, eine große Anziehungskraft auf den Ordnungstyp anziehen. Denn Gegensätze ziehen sich emotional an. Eine sehr starke Faszination dieser Art kann gelegentlich sogar die Gefahr der Starrheit im Ordnungstyp allmählich zum Schmelzen bringen. Denn besonders die Gleichheit beider Partner bei diesem Typ führt eher zu unfruchtbarer Verknöcherung, zur Erstarrung. Die übliche Kombination Ordnungstyp Mann, Hingabetyp Frau enthält heute kaum noch die Stabilität, die solche Ehen früher hatten. Die emanzipierte Frau vom Hingabetyp lässt sich einen herrschsüchtigen Mann heute nicht allzu lange mehr gefallen. Besser kann es laufen, wenn der Ordnungstyp eine Frau und der Mann etwa ein Hingabe- oder ein wenig geordneter Darstellungstyp ist. Denn dann hält sie, die vom Ordnungstyp ist, die Frau, ihn durch das Bemühen um die Ordnung im Lebensgefüge eher an der Stange und verwaltet meistens dann auch das gemeinsame Budget. Wie entsteht ein Ordnungstyp? So wie alle drei anderen Typen in der frühen Kindheit, in der Konstituierungsphase des Gehirns, hier vor allem in der Phase des Selbstbehauptungstriebes zwischen dem zweiten und fünften Lebensjahr. Hier prägen sich gefühlsmäßig die Bedürfnisse des Kindes in das Gehirn ein. In dieser Phase bildet sich durch Übung die Durchsetzung des Lebenstriebes aus. Das Ich bildet sich aus mit der Intention, sich und seinem Leben selbst zum Überleben zu verhelfen. Sich auszuweiten, die Dinge in Besitz zu nehmen, genug Freiraum egozentrisch zu erkämpfen und ihn zu bewahren, das sind die Aufgaben in diesem so wichtigen Lebensbereich. Eigenwilliger Trotz gegen zu viel Gängelei, das Zurückdrängen von Konkurrenten, wobei es sich vorab meist um die Geschwister handelt, unbeherrschtes sich selbst hin umverteilen, das meiste alleine haben zu wollen, sind die wesentlichen von der Natur für den kleinen Menschen eingerichtete Aufgaben. Das führt mit den disziplinierenden Bemühungen der erziehenden Erwachsenen meist zu erheblichen, oft lautstarken Konflikten. Diese Zeit im Entwicklungsgang des Kindes, also als Trotzphase zu bezeichnen, hat deswegen eine realistische Berechtigung. Die Defizite im Hinblick auf die Selbstbestimmung führen dann nicht selten zu einem allzu rigiden, erzwungenen Gehorsam und durch die Verdrängung der Selbstbehauptung zur Überdiszipliniertheit und damit zur Ausprägung eben des Ordnungstyps. Vor allem, wenn dann Prügelerziehung vorherrscht. Das Geschehen kommt dann meistens viel eher den kleinen Männern in die Entwicklung hinein. Die kleinen Männer werden viel eher einmal hart dressiert und geschlagen. Das geschieht dadurch, dass die Erziehenden die ewhaften Bemühungen des Kindes nicht als eine notwendige Phase seiner Entwicklung zur Gewinnung seiner Selbstständigkeit verstehen, sondern hier mit mehr oder weniger Gewalt versuchen, den Teufel des Ungehorsams in dem Kind auszutreiben. Je rigider hier das Erziehungsklima ist, das Nein-Sagen einfach sofort unterdrückt wird, umso eher entsteht besonders unter den Männern eben ein Ordnungstyp, wofür der preußische Offizier des vorigen Jahrhunderts den Standard bildete. Seit wir vor 45 Jahren die antiautoritäre Erziehung an die Stelle rigider Erziehungsmethoden gesetzt haben, gibt es deshalb diesen Typ und auch die daraus erwachsenen Zwangsstörungen heute in geringerer Zahl. Doch nicht immer wird die übersteigerte Eingrenzung des Kindes in dieser Phase, die Eingrenzung des ihm dann notwendigen Spielraums, in diesem Alter heute nicht mehr durch prügelnde Eltern hervorgerufen. Denn das wissen meist alle Eltern heute, Gewalt erzeugt wirklich Gewalt, sondern zum Beispiel durch Einengung des Bewegungsspielraums, etwa in engen Großstadtwohnungen, in dem überhaupt weniger bewegt wird, wozu der PC und der Fernseher außerdem noch beitragen und die Schularbeiten auf. Durch ein Übermaß auch manchmal an ängstlicher Überbehütung des nun so häufig werdenden Einzelkindes oder auch durch gänzlich unbeschütztes Laufenlassen einer vernachlässigenden Umgebung. Auf welcher Übertreibung sich die Färbung des Charakters nun auch immer im Übermaß ausprägt, so entsteht doch immer eine Verdrängung des notwendigen Freiheitsbedürfnisses und bewirkt unter aller Verdrängung eine unterschwellig schwelende Aggressivität als ein immer weiter währendes Suchen nach mehr Freisein. Das kann sich im Erwachsenenalter auch in Gestalt sich heimlich an den einst Erziehenden, an den einst dieses behindernden Erwachsenen rächenden Aggressionen auswirken, die aber dann völlig unbewusst bleiben und im übelsten Sinne sich ausweiten, projiziert werden auf die Untergebenen oder in irgendeiner Weise von dem Menschen, dem Erwachsenen, Ordnungstyp abhängigen Menschen Seienden. Der Selbstbehauptungstrieb als eine Vorgegebenheit des von Gott so geschaffenen Menschen ist bis heute pädagogisch nie voll verstanden worden. Der Ordnungstyp ist nur sehr schwer aus seiner Neigung zum Erstarren zu erlösen und dadurch nur sehr schwer glücklich zu machen. Wenn er ein Mann ist, bedarf er dringend einer Gefährtin, am besten vom Darstellungs- oder Hingabetype, die in der Lage ist, durch ihre Art seine geminderte Gefühlswelt aufzulockern. Und wenn das gelingt, ist es für den in seinem Seelengehäuse eingeschnürten Mann wie eine Erlösung. Das kann bewirken, dass es dem Paar dann gelingt, in den Garten Eden, in der nun erneut zusammengewachsenen Einheit mit seiner Frau zurückzufinden. Ich denke, in dieser Weise sollten wir zunächst einmal bei dem Überblick über den Ordnungstyp seine Wunderbarkeiten durch seine Diszipliniertheit, durch seine Gefahren, durch Übertreibungen erst einmal in den Mittelpunkt zu stellen.
Vielen Dank, Frau Mewes. Für diesen Überblick über den Ordnungstyp, Charaktertypen, das ist das Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Perfekt muss es sein oder auch du bist nur okay, wenn du perfekt bist. Ja, wer das so verinnerlicht hat, schon seit Kindheit an, der mag darin auch einen Hinweis sehen, vielleicht sehr viel von diesem Ordnungstypen zu haben. Gleich geht es hier weiter nach der Musik. Christa Mewes, die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, ist zu Gast bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir sprechen heute über Charaktertypen und nehmen den Ordnungstyp ins Visier. Perfekt muss es sein. Und wir haben gerade auch Frau Mewes gehört, die sehr treffend den Ordnungstypen beschrieben hat. Und der Ordnungstyp, der Idealist auf immer und ewig, der so tiefe Sehnsucht hat nach einer Welt der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der moralischen Ordnung, der immer versucht, es vielleicht auch ein Musterkind zu sein, Mamas Liebling sozusagen, und dann vielleicht in den von früher Kindheit an so verinnerlicht hat, du bist okay, wenn du perfekt bist. Ordnungstypen, wie Sie gesagt haben, Frau Mewes, aber auch die ewig Unzufriedenen, die mit Lob geizen, ja, die auch von außen keine großen Antreiber brauchen, weil sie haben sie schon in sich ständig. Tag und Nacht löchern, werden sie gelöchert von ihren inneren Antreibern und Stimmen, die da dauernd auch vielleicht Gericht halten. Und dann wechseln diese Stimmen. Mal ist es der Staatsanwalt in mir und dann wieder bin ich auf der Anklagebank. Ja, widerstreitende Stimmen und wer das selber von sich kennt, der weiß auch, wie anstrengend das ist. Und es ist natürlich genauso anstrengend auch für die Umwelt, mit so einem Ordnungstypen, mit so einem Perfektionisten zusammen zu sein.
Ja.
Man könnte auf die Idee kommen, also bitte, ich möchte das gar nicht mehr sein. Das hat so viele negative Seiten. Wie komme ich denn los davon? Das heißt, ich will die Frage einmal anders stellen. Wie wichtig ist denn der Ordnungstyp vielleicht auch für die Gesellschaft? Also neben dieser Typologie hat er auch eine Bedeutung, vielleicht mal neben auch den erschwerenden, belastenden Seiten, die da zum Vorschein kommen.
Ja, für die Gesellschaft ist der Ordnungstyp ja sehr bedeutsam, nicht? Denn er ist ja meistens eben ein hoher Leistungsträger. Nicht die Disziplinierung, die eben schon anfängt im Grundschulalter sich zu entfalten, macht ihn ja meistens zu einem guten Schüler. Nicht, er macht eben wirklich seine Schularbeiten, was für kleine Männer übrigens sehr viel schwieriger ist als für Mädchen. Und deswegen sind die Mädchen, dass sie in dieser Hinsicht eben auch es noch ein ganzes Stück leichter haben, weil die Ausprägung ihres Ichs noch gar nicht so gewaltig sein muss wie bei den testosteronbestimmten jungen Männern. Deswegen ist es für sie ein bisschen einfacher, hier zu Leistungsträgerinnen zu werden, jetzt im Zeitalter des Feminismus. Aber auf jeden Fall ist dieser Typ eben durch seine Disziplinierung, dadurch, dass er eben pflichtbewusst ist, allemal für die Gesellschaft außerordentlich erfreulich. Und deswegen hat ja in dem Augenblick, wo das Prinzip diene deiner Gesellschaft gehorsam, dem Staat, sei ein guter Staatsbürger. Das gehört ja in diese Prinzipien alle hinein. In dem Augenblick, wo man das revolutionär abschaffte, wie man es 69 tat, musste es und hat es auch erbracht, eine Minderung der Disziplinierung der Kinder und die Minderung der disziplinierten Kinder, eben auch eine erhebliche Senkung des Gesamtniveaus in den Leistungen. Nicht? Also das ist das Positive des Ordnungstyps. Mhm. Und dass hier mit einem Ordnungstyp sehr viel konstruktiver auch als Lehrer Unterricht zu machen war. Nicht, das ist mit undisziplinierten Kindern mittlerweile so schwer geworden, dass viele Lehrer sich nun Burnout mit 50 Jahren als berufsunfähig einschätzen und sich dann auch so katalogisieren lassen.
Das ist in der Tat ein Problem. Frau Mewes, wir haben schon einige Anrufer bekommen. Ich möchte den Herrn Schröttke als erstes begrüßen. Sie sind auf Sendung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott und guten Tag, Frau Mewes. Ich danke für Ihre Bemühungen, die Sie weiterhin so zielstrebig an den Tag legen. Ich würde aber gerne was ergänzen.
Also ja,
mir ist während des Vortrages zum einen eingefallen, ein schönes Beispiel sieht man am Ordnungstypen in der Verfilmung von Thomas Mann, der Untertan.
Ja.
So, und Das gibt es aber auch in kirchlichen Kreisen. Das war ein anderer Gedanke. Gibt es dann in unterschiedlichen Ausprägungen, und schlimm wäre es, ist es dann, wenn die Geltungssucht größer ist als die Gottesliebe.
Ja.
Ansonsten ist sie produktiv, diese Ordnung, wie Sie es erwähnt haben. Aber ich wollte mit beifügen, dass das nicht nur aus der Kindheit heraus sich entwickelt.
Mhm.
Natürlich auch aus Störungen in der Kindheit.
Mhm.
Beim Manne verstärkt, würde ich mal sagen, in der Pubertät aus der Unsicherheit, wie gehe ich mit dem anderen Geschlecht um.
Mhm.
Und sucht dann eine andere Sicherheit, eine andere Struktur und versucht sich dann anders zu beweisen. Das ist dann eine Entwicklungsphase, wo es dann ganz auch beim Mann verknöchern kann.
Ja.
In dem ewigen Zwiespalt, weil diese Harmonie nicht gegeben ist. Natürlich aus der Kindheit heraus, wenn die Mutter das nicht zu leiten weiß und der Vater kein richtiges Vorbild ist.
Ich sag
das jetzt als Beispiel. Ich habe den Vorwurf nämlich von meinem Bruder zu hören bekommen, was ich denn angestellt hatte, wie ich weggezogen bin, um in der Familie keine Unruhe zu machen. Ich wäre ja Mamas Liebling gewesen. Ich habe nie gewusst, dass er drum gebuhlt hat, aus einer Unsicherheit heraus.
Ja.
Also diese Unsicherheit ist mit ein Faktum, dass man dann unbedingt Ordnung haben will. Und bei den Frauen glaube ich auch aus einem anderen heraus, dass man so nur als zweitrangig betrachtet worden ist.
Also bitte was?
Die alte Generationsgeschichte, dass man unbedingt einen Erben braucht.
Ja.
Also dass man nur,
Sie,
genau,
das wollte
Herr
ich mit reingeben.
Das eine Wort haben wir gerade, ich habe es auch nicht verstanden, die Frauen wurden nur als, wie betrachtet?
In der Hinsicht gesehen, dass man als zweitrangig,
weil
man ja erst in erster Linie einen Erben braucht und erst dann eine Frau, um dann wieder das Geschlecht, die Generation zu erhalten. Und diese Schwierigkeit hat unheimlich Konflikte gebracht.
Mhm.
Und der dritte Punkt ist dieses sich verstecken, wenn Kinder das miterleben, dass es reicht, vordergründig anständig zu sein, nach außen einen Nimbus zu haben und dieses Doppelleben in der Familie. Ob das jetzt Unterschlagung ist, ob das ein Mord in der Familie oder Inzest oder sonst was. All diese Dinge, die es eigentlich zur Beichte gebracht werden müssen, aber aus der Glaubenslosigkeit her versteckt werden und dann, man muss ja quasi einen Stand bewahren.
Ja.
Da kommt dieser Charakter auch heraus, der sich dann immer mehr verstärkt, weil er sich ja nach außen hin beweisen
muss.
Wir geben das jetzt weiter vielleicht an Frau Mewes. Die drei Punkte, die Sie genannt haben, und da war auch die Frage noch, entsteht der Ordnungstyp jetzt nur aus einem Unerfüllten, aus einem Defizit in der Kindheit heraus oder nimmt er da seinen Ausgang oder hat er natürlich mit Vorprägungen charakterlicher Art und natürlich auch mit späteren Prägungen auch viel zu tun?
Ja. Ja, gewiss doch. Also ich danke herzlich für diese Anregungen und Ergänzungen. Das ist immer so wunderbar, überhaupt bei den Horizontsendungen, den Hilfe, in den Sendungen dieser Art. Also das ist erstmal wunderbar und alles, was Sie sagen, entspricht auch in meiner Erfahrung als Jugendtherapeutin. Natürlich ist auch die Pubertät hier dann mit dieser ganzen Unsicherheit beim Zugehen auf das andere Geschlecht und heute ja noch viel mehr, weil man geradezu damit überstülpt wird, geradezu hingedrängt wird, obgleich man noch nicht so weit ist und so weiter und so fort. Alle diese Fragen kommen dann eben doch sehr verunsichert in der Pubertät hinzu. Damit haben Sie absolut recht. Nur wir machen natürlich die Erfahrung, wie sie sich auswirken, ob sie hier zu einer Krise des Kindes werden und einer Hochpotenz der Verunsicherung, wie Sie es eben beschrieben haben. Das hängt doch eben auch schon davon ab, wie diese Phase in der frühen Kindheit jetzt entweder zu einer gewissen Unbekümmertheit der Selbstsicherheit oder eben zu einer Unausgeglichenheit, einer inneren Unausgeglichenheit, einer inneren Gespanntheit, wie ich das eben versuchte darzustellen, schon vorentwickelt ist, also gewissermaßen im Untergrund brodelt. Dadurch, ich habe in meinen Büchern das immer in einer Pyramide dargestellt, wie doch das eine aus dem anderen eben heraus ihre spezifischen Weiterführungen auf einer Entfaltungsschiene gewissermaßen dann läuft. Das würde ich dann noch wieder dazu setzen. Nicht aber auch eben auch ihr weiterer Aspekt in das Doppelleben. Also das heißt also durch diese erzwungene Fassade der Korrektheit, die man in der Tiefe seiner Seele doch gar nicht ja, mit ihr nicht total identifiziert ist, sondern dahinter eben immer noch etwas anderes möchte, etwas Unbekümmertes sein möchte, etwas, das einfach sich laufen lässt und frei ist, statt immer wieder sich selbst einzuschränken. Dieses Doppelleben, das ja dann auch zu etwas führt, was Sie angedeutet haben, nämlich zu einem merkwürdigen Hochmut, einem merkwürdigen, einer Fassade des Stolzes, mit der dann eben dieses ganze Gebräu, das ja, wie ich gesagt habe, auch zwischendurch einfach mal zusammenbrechen kann oder eben zu einer schweren Zwangsstörung wird oder zu einem riesigen Ausbruch wird, dass dieses eben, ja, so etwas wie etwas, Sie haben es Doppelleben genannt, etwas Unwahrhaftiges in sich hat. Etwas Erzwungenes, Unwahrhaftiges, was wir ja alle gar nicht wollen. Ja, was keiner von uns will. Aber was eben durch die Einseitigkeit der Entwicklung sich dann so ausprägt. Ja?
Ja, danke schön.
Zufrieden mit mir, Herr Schrettke?
Ja, hat Ihnen das ein Stückchen weitergeholfen? Ja, wir hören Sie jetzt nicht mehr. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihren Anruf und ich stelle vielleicht noch die Frage hinterher, ob es nicht da auch wichtig ist, wenn jemand mit Belastungen, und das betrifft eigentlich fast jeden Menschen, doch aus der Kindheit mit sich herumläuft und dann auch in Gefahr ist, vielleicht aufgrund solcher Überspannungen dann im Charakter, das dann den Eltern anzulasten und verschiedenen Umständen in der Pubertät und ja, es ist da nicht sinnvoll, als erwachsener Mensch irgendwann zu versuchen, einen Schlussstrich zu machen und sich zu bemühen, zu vergeben und zu sehen, dass natürlich auch vielleicht manche überhöhten Anforderungen auch aus dem Charakter einfach kommen und man selber auch dagegen etwas unternehmen muss?
Ach, das ist sehr richtig, Frau Engert. Es ist doch vor allen Dingen so, da ist ja eine riesige Aufgabe der Kirche. Nicht? Denn auch die Probleme, die Krisen, die dann in den Ehen und in den Familien häufig entstehen, sie schreien ja nach dem Priester. Sie schreien ja nach der Seelsorge. Es ist ja dann immer auch mit Schuldgefühlen durchsetzt und mit Schuldgefühlen, die wieder verdrängt werden müssen und die dann auf die anderen projiziert werden, die man bei sich selbst nicht annehmen kann. Und all die ganzen Verstrickungen, die dann ja bei uns als dem schwachen Menschen mit dem Bemühen, das Ich wirklich einzuordnen in einen ausgeglichenen Charakter, das ist halt so und bedarf dann des guten Seelsorgers. Natürlich der wundervollen Möglichkeit zu sagen, schau, jetzt bist du ein so wundervoller, sich bemühender Mensch gewesen, hast zu einem wundervollen Beruf gebracht, der sein Brot selbst verdient und seine Angehörigen vielleicht auch noch dazu und damit. Und jetzt bist du plötzlich in einen solchen Ausbruch geraten kannst nur den Kopf noch über dich schütteln und kannst über diese Krise überhaupt nicht hinwegkommen, wenn du sie überhaupt annimmst, wenn deine Frau nicht sagt, aber das hast du doch getan. Und dann er dann wieder sagt, aber den blauen Fleck, den du an der Stirn hast, den hast du nicht von mir, bist du sicher gegen die Kellertür gerannt. Aber er hat wirklich mit der Faust zugeschlagen. Nicht wahr? Weil er, der sonst so korrekte, hier sein bedrängtes und verdrängtes und unterdrücktes Ich eben in einem Gewitter, einem Jahrhundertgewitter, hat einmal ein Kind zu mir gesagt über die Jähzornsausbrüche des Vaters, eben nicht hat durchgehalten werden können. Und das ist wirklich auch in der therapeutischen Arbeit etwas Wunderbares, wenn man den Menschen sagen kann, schau mal, hier ist in dir eine innere Unausgewogenheit, nicht durch böse Eltern hervorgerufen, sondern auch einfach nur durch Nichtverstehen. Es ist nicht so einfach. Sie haben es so schön in Ihrem Vorwort gesagt, Frau Engert. Es ist nicht so einfach zu wissen, wer bin ich denn eigentlich. Aber hier durch verstehende und auch mitgehende, empathische Betreuung, seelisch nachdenklich werden zu können, um auch da dadurch einen größeren Freiraum zu bekommen und zu sagen, ich brauche das nicht alles so zu verdrängen. Ich brauche wirklich nicht 16 Stunden zu arbeiten, ehe ich sagen kann, du hast Gott richtig gedient, sondern nicht, wie es auch Joyce Meyer immer so schön erklärt, als ein fröhlicher Christ dennoch auch einen Freiraum haben, das Leben, die schöne Sonne, den wunderbaren Urlaub, eben als ein Geschenk von Gott zu genießen, wirklich zu genießen und seelisch und emotional anzunehmen, statt sofort sich mit Forderungen und negativen Selbsteinschätzungen ins Loch zu sperren, in ein Gefängnis.
Das ist eigentlich dann schon die Antwort auf die Frage, wie man sich eben auch mehr vom Ordnungstypen zu der Gegenseite, zum Hingabetypen hin entfaltet. Aber ich lasse hier schon lange die Frau Lejoschi aus München warten. Sind Sie noch da?
Ja.
Schön. Dann jetzt bitte Ihre Frage oder Ihre Anmerkung.
Ja, also liebe Frau Mewes, ich bedanke mich für diese konzentrierte und sehr interessante Darstellung der Charaktertypen. Das beeindruckte mich tief und möchte das nochmal natürlich nachlesen oder nachhören. Das ist meine erste Bitte und Frage. Wie? Und zweitens, man versucht sich selber da einzuordnen und dadurch auch erklären, warum klappen manche Beziehungen. Und mir wurde immer behauptet, ich sei ein Ordnungstyp und ich habe das eigentlich an mir nicht gemerkt. Ich meide meinen Schreibtisch und alle Papierarbeiten. Natürlich ist es anderes mit Sauberkeit, vielleicht mit Kleider und Wohnung. Das ist das bisschen anderes. Aber meine Mutter war so sehr Leistungstyp in der Schule, ich auch. Mein Ex-Mann auch. Und es kann schon sein, dass doch die Kinder auch geprägt hat.
Ja. Entschuldigung. Ja, das ist Ihre Frage.
Ja, danke, Frau.
Ja. Ja, das ist sehr hübsch, dann auf diese Weise also auch ein Stück Selbstkritik zu raten. Ich möchte aber als erstes gern noch mal sagen, vielleicht ist das noch nicht genug zum Ausdruck gekommen. An sich ist Ordnung halten ja ein Wert. Nicht? Es erleichtert auch das Leben. Nicht? Jetzt, ich bin ja nun bald 90 Jahre alt, ist es für mich von größtem Wert, mehr als es früher war, dass alle Dinge immer an ihrem richtigen Ort liegen. Weil es für einen Menschen mit einem schlechteren Gedächtnis zum Beispiel sehr ungut ist, dann immer nach irgendetwas suchen zu müssen. Also das nur jetzt im Alterungsprozess, aber für uns auch im Schreibtisch oder im Wäscheschrank und auch in der Küche oder hier Ordnungsprinzipien zu verinnerlichen, ist in sich ein lebenserleichternder Wert. Und das dürfen wir infolgedessen nicht nur etwa in etwas Pathologisches oder Krankhaftes stellen. Das ist auch nicht gemeint. Und deswegen bin ich dankbar, dass Sie dieses im Grunde durch Ihre kritische, selbstkritische Frage mit so vielen Kindern noch einmal anwenden. Sie sind eben wahrscheinlich im pathologischen Sinne gar kein Ordnungstyp gewesen, sondern eben in einer ausgeglichene Normalität. Nicht? Wir sagen ja immer gerne, bei diesen vier Typen am besten und am meisten ist der Mensch ausgeglichen, wenn er von allen diesen vier Typen 25% hat. Dann ist er zu 100% ausgeglichen. Nicht? Und insofern ist da so eine Portion Ordnungstyp zu haben etwas außerordentlich Notwendiges und Richtiges. Nicht, wenn man etwa nur 80% Darstellungstyp ist, nicht, und nur einfach vom Moment zu Moment lebt, dann ist das Leben oft außerordentlich schwierig. Und er hat ja auch wieder, das werde ich in der nächsten Sendung sagen, Pathologien zur Folge. Natürlich ist es bei der Kindererziehung, und deswegen spreche ich so gern darüber, es ist für uns immer noch wieder schwer, nachdem wir, mit, wenn wir sehr gute Mütter sind, eine wunderschöne Zeit gehabt haben mit den Babys, die dann an unserer Brust lagen und uns anlächelten, wenn sie nicht schrien. Also doch so diese innige Gemeinsamkeit zu haben und jetzt plötzlich zu erleben, dass das Kerlchen anders will, als Mama das will, nicht? Und das zieht sich ja durch, dann bis ins Erwachsenenalter. Da gibt es diese wunderschöne Aussage im Märchen, nicht, vom Fischer und seiner Frau, Mine, Frode, Isabel will nicht so, als ich das will. Nicht, nicht anders zu wollen als die Umwelt. Denn ist ja die Frage da, ordne ich mich jetzt unter oder setze ich mich durch? Und sich durchsetzen ist dann nicht einfach immer verkehrt. Nicht, wenn wir in diesem Leben ja nicht total untergebuttert, depressiv und von allen ausgenutzt und verachtet in der Ecke sitzen wollen, dann brauchen wir an den entsprechenden richtigen Entscheidungen zwischendurch einmal klar zu sagen, nein, das will ich nicht, das kann ich nicht wollen, das würde eben mir in meiner eigentlichen Entfaltung so schädigen, dass es niemandem dient. Nicht? Also das ist eben auch noch wieder das, was wir nach Möglichkeit unseren Kindern in diesem Alter beibringen sollten. Das ist nicht einfach, aber ich sage es immer gern mit diesen beiden Schlagwörtern. Die Kinder brauchen Spielraum, Spielraum, um ihren eigenen Willen zu entfalten. Sie brauchen aber auch die Erkenntnis durch die Erwachsenen und durch die Miterzieher der Geschwister, du hast hier eine Grenze. Und diese Grenze musst du einhalten, sonst kriegst du Schwierigkeiten mit dem Leben. Die absolute Befreitheit für jeden gibt es nicht. Es kann ja nicht jeder ein Napoleon oder etwa noch schlimmer ein Hitler werden, deren Machtsucht nachher die Menschen ins Unglück stürzte, weil er allein die Macht haben will. Nicht, das ist schlimmste Pathologie und dahin wollen wir unsere Kinder auch nicht erziehen. Sondern wir wollen sie eben, indem wir diese beiden Aspekte versuchen zu vereinen, dass auch die Ferien dazu dienen, dass man dann wirklich mal alle zulässt und die Kinder jetzt wirklich einmal über die Bäume und durchs Meer und surfen auf dem Meer oder was der Himmel was, schönen Spielen nicht jetzt alles diesmal mit entfalten können, besonders in diesem Alter, aber durch die ganze Kindheit hindurch. Das haben Sie sicher auch gemacht, Frau Joschi. Und ich denke, Sie sollten da keine Angst haben, dass Ihre Kinder sich ein wenig eben in ihrer Ordnung eingefügt haben. Denn die Chance, dass dann dabei Menschen herauskommen, die in der Lage sind, ihr eigenes Brot zu verdienen, das ist ja auch ein wundervolles und notwendiges Erziehungsziel. Hm. Ja?
Ja. Also ich vielen Dank für diese schönen Worte, die mich ansprachen, eben wichtig Nein sagen können. Und das ist wohl bei mir auch nicht so ganz drin gewesen. Und da brodert einem dann innerlich, ja?
Ja. Ja, und manchmal nicht klagen sie die Eltern ungerechterweise hinterher an. Dazu werden sie auch leider Gottes in unserem Zeitgeist schlimmerweise immer wieder durch die Medien und auch durch Spielfilme in den Medien wieder falsch geradezu verführt. Nicht? Ja. Das bringt ja gar nichts. Nicht? Wir müssen zusammenhalten. Die Familie hat nur Sinn, wenn sie zusammenhält. Und das dann in entsetzlichen Schuldzuweisungen und Streitereien ausarten zu lassen, zerstört die Familie.
Ja. Frau Joschi, vielen
danke
Dank.
Ihnen. Ja, ich glaube, die erste Frage, wie ich das nochmal hören und lesen kann, sagen Sie mir bitte.
Lesen, ja genau. Das und Buch ist auch, das können Sie auch als Buch dann in den Händen halten. Mhm. Am Ende der Sendung sage ich dann auch den Verlag an, wo das erschienen ist und wie Sie das bekommen können. Genau.
Danke.
Soweit. Ihnen alles Gute.
Danke.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, sicherlich ist es immer eine Gratwanderung, wie Sie das sagen, Frau Mewes, dem Kind den entsprechenden Freiraum zu gewähren, die Grenzen aber auch, und wenn Sie schon das Stichwort Ferien ansprechen, ja, das ist dann natürlich auch wirklich nicht ganz leicht bei mehreren Kindern, dass die Arbeit natürlich nicht nur an Mama hängen bleibt und das auch alle mal mit anpacken müssen oder vielleicht gewisse Dinge, die zu Hause auch erledigt werden müssen, dann auch anstehen. Und da mal den richtigen Ausgleich für jedes Kind und für sich selber und für die Eltern auch noch zu finden, ist bestimmt nicht so einfach. Aber
Ja.
vielleicht fragen wir noch mal, nachdem das jetzt auch häufiger aufgetaucht ist, man hat ja doch auch so einfach ganz starke Wurzeln in sich. Und wenn jetzt da eben ein Typ wie der Ordnungstyp ganz stark hervortritt, zu stark, vielleicht noch einmal, wie man sich auch wirklich erziehen kann, dass man auch andere Seiten in sich entfaltet. Weil, wie Sie sagen, in bestimmten Lebenssituationen oder der Ordnungstyp, der bestimmte Berufe ergreift oder in der Familie mit vielen mehreren Kindern, da ist auch Ordnung total wichtig und Organisation auch. Aber es droht natürlich manchmal auch dann einfach das andere einfach schon durch äußere Notwendigkeiten zu kurz zu kommen.
Ja. Nicht die Berufe prägen das dann ja aus. Nicht? Ein Richter, der da vor dem Berg, es sind heute immer alles Berge, weil die Strafverfahren so häufig geworden sind. Nicht? Der ist jetzt so eingebunden in diese Notwendigkeit, hier Recht zu sprechen zum Beispiel. Nicht? Das verstärkt das außerordentlich. Kann er überhaupt noch, ist er jetzt so eingewoben in dieses Denken als Richter, als der Gerechtigkeit dient, überhaupt dann noch als Mensch sein, wenn er schließlich überarbeitet von seinem Aktenberg nach Hause kommt. Nicht, ist das überhaupt noch möglich? Aber es ist ja möglich. Es ist möglich, wenn man weiß, und das ist in unserer Gesellschaft gar nicht einmal so verdrängt, nicht, dass der Mensch den Versuch macht, eben doch auch sich Freiräume der Entspannung zu schaffen. Und die müssen eben so sein, diese Freiräume, dass man sich vorher vielleicht auf dem Heimweg, wenn man völlig zermartert ist von all den Fällen, die man jetzt bearbeiten musste, um jetzt bei diesem Richterbeispiel zu bleiben, die dann nochmal fragt, was möchte ich denn eigentlich in meiner Freizeit? Womit könnte ich mich jetzt am besten entspannen? Und dass man dann versucht, dafür bei seiner Ehefrau Verständnis zu finden, wenn es mit ihr ist, gemeinsam, wenn es ohne sie ist, alleine oder was es auch nun sein mag, dieses Bedürfnis hat ja einen Sinn. Das Bedürfnis sucht nach Ausgleich, sucht auch in jedem von uns ist auch das Bedürfnis, damit seelisch und geistig voranzukommen. Wir wollen ja nicht auf derselben Ebene bleiben. Wir haben alle einen Drang in uns zum Höher hinauf. Nicht, weil Gott uns in die Welt gesetzt hat, weil er möchte, dass wir zu ihm hinfinden. Und das ist immer ein Hinauf. Nicht als schwache Menschen, die in der Natur sitzen, hinauf zu unserem allmächtigen und absolut unfehlbaren Gott.
Wo ist
Nicht
der
das?
Ordnungstyp dann am meisten, also was ist seine größte Versuchung,
Seine,
der er sich bewusst sein muss und der er dann auch widerstehen muss? Also ist das die Versuchung, der Suche nach Vollkommenheit zum Beispiel?
ja. Nein, aber die schlimmste Versuchung ist die Machtanmaßung. Und die nicht zu merken, dass er, weil er das, was er sich jetzt erarbeitet hat, für das absolut Richtige hält, versucht, die anderen in dieses Korsett ebenso zu sperren. Das ist zum Beispiel als Familienvater, der dann auch noch sehr bemüht ist, der eben aus seinem Verantwortungsgefühl, das meistens sehr, sehr hochgezüchtet ist, nun eben ein Diktator wird in der Familie. Das hat es früher ja sehr häufig gegeben. Und schrecklicherweise kam es dann eben durch diese Diktatur bei dem Mann zu einer gewissen Entspannung. Nicht, weil die Spannung zu groß war, es ist eine Entspannung, wenn du jetzt diese Macht, die bei dir unterdrückt ist, jetzt zu einer Entspannung, deswegen sage ich, wenn der nötige Freiraum dafür enthalten ist, ist dann die Gefahr groß, eben ein Diktator zu werden. Nicht? Und das kann nicht nur der Mann. Sondern ich habe einmal, das ist mein Standardbeispiel, erlebt, dass bei uns gibt es sehr viele große Höfe hier in Niedersachsen, dass also eine alte Frau, die Witwe des Bauern, der verstorben war, auf der Tenne saß mit einem breiten Tisch und mit einem dicken Stock. Und die Menschen, die Schwiegertöchter und die Enkel und was sonst war, an dieser Tenne ein
und aus. Sie saß also gewissermaßen im Eingang und jeder wurde gefragt, wo gehst du hin? Nicht? Und wenn ihr das nicht passte, schlug sie mit dem Stock auf den Tisch und schrie, du bleibst hier. Punkt. Nicht? Da wurde ohne Kommentar und irgendwas. Dann hatte sie das Gefühl, das war nicht das Richtige, was er tat, oder wäre Zeitverschwendung in der ungeheuren Arbeitsdiszipliniertheit auf dem Hof. Das ist schlimme Machtausübung. Dass wir das ein Stück abgebaut haben, ist durchaus in unserem Jahrhundert als ein Stück Positives zu verstehen. Wenn es dann nicht übertrieben worden wäre, nicht? Denn wir haben die absolute Gerechtigkeit, die absolute Freiheit eben nicht. Nicht? Deswegen gibt es auch keine absolute Gerechtigkeit. Wir müssen uns als Menschen, die aufeinander angewiesen sind, eben auch ein Stück in unserem Freiheits- oder Eigenmächtigkeitsbedürfnis beschränken. Ja, das ist das, was wir lernen müssen.
Und das ist die Gefahr dann eben beim Ordnungstyp, dass er erstarrt in bestimmten Verhaltensmustern, wie Sie sagen, dann auch also, ja, grausam, unbarmherzig wird.
Ja.
Ja, eine letzte Hörerin darf ich noch zu Wort bitten. Frau Runge, mit ihr bin ich jetzt verbunden. Grüß Gott.
Grüß Gott zusammen. Frau Mewis, ich bin Kindergartenleiterin gewesen und da ist ja Ordnung auch ein Wert, wenn man so viele, also ich hatte 30 Kinder in einer Gruppe.
Ja.
Und ich habe es dann so gemacht, ihr dürft alles nehmen und alles mit allem spielen, aber ehe ihr was Neues nehmt, was ihr gerade genommen habt, wieder in den Kasten oder in den Dose oder irgendwas tun. Ja. Das haben die Kinder mit der Zeit, man musste natürlich immer wieder erinnern und so, das gehört nur in die Puppenecke, das gehört nur auf den Bauteppich und so weiter und so fort. Und ganz allmählich, mit liebevoller Erinnerung immer, haben die Kinder das begriffen.
Ja, wie wundervoll.
Ja, und einmal hat eine Mutter ein Kind etwas eher abgeholt und die war sehr eilig und sagte, nun komm schon. Und da sagt sie, nein, hier muss ich erst aufräumen, das geht nicht wie zu Hause. Und ich selber war auch im Kindergarten und da sagte die Kindergärtnerin zu meiner Mutter, ihre Tochter ist ja vorbildlich, wenn was auf den Boden fällt, nimmt sie es immer auf. Und meine Mutter sagte ganz erstaunt, das macht sie zu Hause gar nicht. Also können sich Kinder auch irgendwie, wenn man es ihnen gut erklärt, auch kleinen Kindern, die waren zwischen 3 und 6, und wenn man es liebevoll erklärt und natürlich dranbleibt, dann kommt das, dieses Ordnungssystem wird fast selbstverständlich.
Ja,
vielen Dank, Frau Runge.
Das wollte ich nur dazu sagen.
Für diesen kleinen Beitrag und die Erfahrung, die Sie da gemacht haben im Kindergarten. Ja, so ist das, kann ich auch bestätigen. Vielen Dank, Ihnen alles Gute.
Ja.
Auf Wiederhören.
Ja, Wiederhören.
Ja, kommen wir zum Abschluss. Doch einfach auch da nicht herum, dem Ordnungstyp auch seine guten Seiten natürlich auch zu bestätigen, wie Sie das auch gesagt haben.
Ja.
Es gibt ja auch vielleicht abschließend noch so, es gibt ja ein bestimmtes typisches deutsches Klischee. Sie haben den preußischen Ordnungstypen angesprochen. Ist das heute immer noch so, dass man sagen kann, das ist irgendwie diese Ordnung, wird den Deutschen immer gerne nachgesagt, ob das jetzt nur ein Klischee ist? Oder gibt es auch tatsächlich bestimmte Typen und Merkmale, die in bestimmten Ländern besonders ausgeprägt sind?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das noch ein Erbe des 19. Jahrhunderts besonders eben in Deutschland ist. Und dem wird ja meistens auch das Attribut preußisch hinzugefügt. Nicht die preußische Ordnung, der preußische Gehorsam. sind ja Metaphern, die nicht unberechtigt waren. Friedrich der Große ist ein geschundenes Kind gewesen, nicht von einem wohl fast quälsüchtigen Vater. Und solche Bilder werden ja immer wieder aus der Geschichte. Nicht zum Beispiel die Schreber. Der Mensch, der die Schrebergärten erfunden hat, hat seine Kinder derartig gequält, dass sie alle schwere psychotische Fälle geworden sind. Alle drei. Und eben in diesem Prinzip, das Prinzip der Ordnung durch Übertreibung zu einem Unwert zu machen. Nicht wahr? Also das ist sicher in Deutschland, würde ich sagen, sicher immer stärker vorhanden gewesen. Zum Beispiel als in den sehr warmen Ländern, die dann überhaupt erstmal durch das Klima, die Hitze der Sommermonate gezwungen sind, erst einmal mehr in die Erschlaffung zu gehen. Diese durchhaltenden 16 Stunden bis zum Burnout, dafür sind die Deutschen sicher auch in einer gewissen Weise ein Stück noch wieder, einerseits, weil eben dann auch eine gute Wirtschaft dabei herauskommt, beneidet, aber andererseits eben auch auch ein bisschen von außen häufig mit berechtigter Kritik belegt. Mhm. Nicht bei den Engländern ist es sicher nicht anders, aber sie sind ja jetzt alle eben durch dieses Säurebad der antiautoritären Erziehung gegangen, ja auch die Amerikaner, nicht, mit Spoke und diesem Prinzip, die Kinder absolut laufen zu lassen, das hat nicht zu einer gesunden Entwicklung geführt, sondern durch die Übertreibung zu einer Verwahrlosung, zu einer viel zu häufigen Verwahrlosung der Kinder. Denn das absolute Laufenlassen mit der sogenannten antiautoritären Erziehung, das empfinden die Kinder nicht als positiv. In ihnen ist eben angelegt, von Gott auch, das Bedürfnis nach Eingrenzung ihrer Freiheit. Er will ja, unser Gott, dass wir ihn als die höchste Instanz gehorsam anerkennen, weil wir dann in seinem Schutz sind. Dieses Prinzip ist als Wunsch auch in uns. Und deswegen kann man durch dieses absolute Laufenlassen der Kinder keine ausgeglichenen Kinder erreichen, sondern dann undisziplinierte Kinder, weil diese Kinder das Laufen gelassen werden, als Vernachlässigung der Eltern missverstehen und dann auch besonders aggressiv gegen die Eltern werden. Also das ist das Ergebnis der antiautoritären Erziehung.
Und um auf die Charaktertypen sprechen zu kommen, abschließend, ja, jede Übertreibung bringt natürlich auch den Unwert dieser einen Seite dann zum Vorschein und dann wird es eben auch nicht mehr gut. Deshalb also von allem etwas, ein Viertel Ordnungstyp, ein Viertel Darstellungstyp, wie Sie sagen, ein Viertel Hingabetyp, ein Viertel Einsiedlertyp. Und der Darstellungstyp, der wird uns dann in der kommenden Sendung beschäftigen, im November. Und bis hierher danke ich Ihnen aber ganz herzlich, Frau Mewes, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns heute den Ordnungstypen vorgestellt haben. Vielen Dank an Sie und Ihnen auch weiterhin alles Gute.
Ja, und danke für die wunderbare Moderation, wie immer.
Dankeschön.
Liebe Frau Egger.
Ja, und wer das jetzt weiter gerne noch nachlesen möchte in einem der Bücher von Christa Mewes, Charaktertypen, wer passt zu wem, das ist im Verlag Media Maria erschienen und dort zu beziehen und zu haben. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, unter www.hore.org im Podcast-Angebot unter Lebenshilfe dann diese Sendung noch einmal nachzuhören, wann Sie möchten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.